Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dieses Lied kennen Sie vermutlich. Genau, das ist nämlich Running Up That Hill von Kate Bush, ein Song, der 37 Jahre alt ist und der jetzt wieder an der Spitze der deutschen Charts steht, auch in den USA wieder mit dabei. Und warum das so ist, erzählen Sie gleich. Running Up That Hill, einer der bekanntesten Songs von Kate Bush. Ein wahrer Evergreen, der bis heute regelmäßig im Radio läuft. Und im Moment läuft er sogar besonders oft, denn dieses Lied ist ja in den vergangenen 2 Wochen mit atemberaubender Geschwindigkeit die Charts hochgeklettert. Selbst die sonst eher öffentlichkeitsscheue Kate Bush hat sich da zu einem Statement hinreißen lassen, dem Song sei neues Leben eingehaucht worden. Das hat sie am Sonntag auf ihrer Webseite geschrieben. Dieser Erfolg, der kommt nicht nur daher, dass Running Up That Hill ein guter Song ist. Großen Anteil daran hat auch die 4. Staffel der Netflix-Serie Stranger Things, wo dieses Lied prominent eingesetzt wird. Wie das funktioniert, diese Cross-Promotion von Musik und Film auf Streaming-Portalen, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Musikjournalist Christopher Cornels gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, welche Rolle denn dieser Song Running Up That Hill in der neuen Staffel von Stranger Things überhaupt spielt.
Na, sagen wir es mal am besten so, Running Up That Hill macht das, was gute Popmusik immer machen soll, nämlich Leben retten. Und wenn ich jetzt aber mehr erzähle, dann werden bestimmt ein paar Leute sehr wütend, die diese Staffel jetzt noch nicht gesehen haben.
Das machen wir jetzt nicht.
Besser nicht. Nee, eigentlich sind wir damit aber auch schon beim Thema angekommen, weil Netflix ja auch immer sehr darauf bedacht ist, dass die Presse nicht allzu viel preisgibt von dem, was in so einer Serie passiert, vor allem wenn es eine hauseigene ist. Und vordergründig wird ja immer gesagt, dass den Zuschauerinnen natürlich nicht der Spaß verdorben werden soll am Gucken durch diese sogenannten Spoiler. Aber letztlich hat das auch Kalkül. Also es geht ja meistens auch vor allem darum, dass über solche Serien geredet wird und nicht so sehr, was darin eigentlich erzählt wird. Und je mehr um den heißen Brei geredet wird dabei, desto mehr wollen die Leute natürlich selbst erfahren, was genau jetzt eigentlich darin passiert.
Das ist natürlich ein Trick, der immer wieder funktioniert, auch Geheimniskrämerei. Das ist auch gut fürs Geschäft, gerade bei Video-Streaming-Portalen. Aber was hat das alles mit Musik zu tun?
Ich würde sagen, dass die Musikauswahl immer mehr solchen Marketingzwecken angepasst wird. Also theoretisch ist es jetzt auch nichts Neues. Wir kennen das ja zum Beispiel von den James-Bond-Filmen. Also wer da jetzt nun den Titelsong singt, das ist ja an sich immer schon ein ganzes Spektakel, kann man eigentlich sagen. Und das ist dann natürlich auch immer prima Werbung für den jeweiligen Film. In den vergangenen Jahren hat sich aber schon ein Trend etabliert, dass bestimmte Filme oder auch Serien wie jetzt Stranger Things sehr gezielt Musik einsetzen, um ja einen Hype zu forcieren.
Haben Sie da auch mal ein paar andere Beispiele noch? Also an welche Filme denken Sie da?
Also ganz klassisch, der Archetypus für sowas ist wohl das Biopic, also von dem ja in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr veröffentlicht wurden. Und ich denke, das bekannteste Beispiel aus der jüngeren Zeit jetzt ist wohl Bohemian Rhapsody, der Film über den Queen-Sänger Freddie Mercury. Und der hat die Streaming-Zahlen des gleichnamigen Songs Bohemian Rhapsody dann auch explodieren lassen. Und mittlerweile ist das meistgestreamte Stück Musik aus dem 20. Jahrhundert überhaupt.
Das ist natürlich sicher ein gewünschter Nebeneffekt, dass neben den Kinoeinnahmen da eben noch mehr Geld in die Kassen gespült wird über diese Songrechte. Aber wo sehen Sie die Verbindung jetzt zu Stranger Things und Kate Bush?
in der Art und Weise, würde ich jetzt sagen, wie diese Musik in die eigentlichen Geschichten verwoben wird und wie dann der Erfolg von diesen Stücken in den Chartplatzierungen dann wiederum zum Marketing für diese Geschichte dient. Also bei Stranger Things hat das durchaus auch Methode. Beispielsweise in der letzten Staffel gab es auch schon so eine ja sehr spannungsgeladene Schlüsselszene, die dann auch noch sehr emotional aufgeladen war. Und da wurde dann auch so ein 80er-Hit eingesetzt, Neverending Story von Lee Mal. Und natürlich macht dann eine dermaßen populäre Serie dann so ein Stück dann auch wieder zum Charterfolg. Gerade auch, weil es sich ja dann sowieso um eh schon populäre Songs handelt, die die meisten von uns zumindest schon kennen, zu denen wir auch eine emotionale Bindung haben. Und wenn die dann wieder die Charts hochklettern, dann berichten die Medien darüber und es wird auch so viel darüber gesprochen. Und dann wollen natürlich auch wieder alle wissen, welche Rolle jetzt nun so ein Song genau in so einer Serie spielt. Ich würde sagen, auf eine Art und Weise funktioniert das wie umgekehrtes Product Placement. Also wir kennen das ja, dass in so einer Serie echte Produkte beworben werden. Also gerade bei Stranger Things ist das auch in der neuen Staffel sehr präsent. Und hier ist es aber eher so, dass ein echtes Produkt, also der Song, dann die Serie bewirbt.
Also wenn man das jetzt so hört, klingt das ja, als hätten alle was davon. Netflix, die Musiker, aber durchaus auch die Fans, die jetzt mit dem Song vielleicht neue Erinnerungen verbinden können oder die die Songs vielleicht auch erst kennenlernen durch die Serie. Gerade bei den jüngeren Zuschauern wird das möglicherweise der Fall sein. Warum sehen Sie das Ganze jetzt trotzdem kritisch?
Ich möchte wirklich niemandem den Spaß an Stranger Things und auch erst recht nicht an Kate Bush verderben. So ist es nicht. Und wie gesagt, auch hat das natürlich irgendwie auch eine lange Tradition in Hollywood und in der Serienwelt. Aber ich denke, es nimmt, gerade weil es auch irgendwie so sehr emotionalisiert wird, schon manipulative Züge an. Denn die Zuschauerinnen und auch die Musikhörerinnen, die werden ja irgendwie zu unabhängigen Werbetreibenden für einen Service wie Netflix eingespannt. Und ich denke, das ist schon zynisch. Vor allem natürlich auch, weil es dann meistens um alte Musik geht, die dem Publikum dann als neuester Schrei dann nochmal neu verkauft wird.
Das heißt, treibt uns jetzt diese umgekehrte Form von Product Placement, wie Sie das genannt haben, absichtlich in die Nostalgie? Oder wie funktioniert das Ihrer Meinung nach?
Also ich würde zumindest sagen, dass die Musikindustrie, aber auch die Filmindustrie beziehungsweise Firmen wie Netflix ein Interesse daran haben, ja. Und das kann natürlich in beiden Bereichen dazu führen, dass wir immer mehr olle Kamellen neu serviert bekommen. Und ich würde aber auch meinen, dass es eigentlich darum ja in so Kunstformen wie dem Fernsehen und der Musik doch eigentlich nicht gehen sollte.
Olle Kamellen, das sagt Christopher Cornels über die Verknüpfung von alten Hits und neuen Serien bei manchen Streaming-Anbietern offenbar ein lukratives Geschäft. Herr Cornels, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso.